Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 2. Oktober 2019. Ich bin Lars Nikolaisen, Friseurmeister und Friseurunternehmer aus Hamburg und ich begrüße euch zur 9. Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist der großartige Kollege Oliver Bohn. Mein Podcastgetränk ist heute die vielleicht beste Traubenschorle der Welt, nämlich die Vio-Schorle Johannisbeer. Da steht auf dem Etikett Fruchtgehalt 25%, kann man irgendwie gar nicht glauben, denn wenn ich die trinke, dann habe ich immer das Gefühl, ich beiße so direkt in eine Weintraube. Es ist unglaublich, wirklich, ne? Also, schmeckt definitiv wie 100% und würde damit natürlich auch hervorragend zu dieser Podcast-Folge passen, denn auch ich gebe natürlich in dieser Folge mal wieder 100%. Ich werfe mit euch gemeinsam einen Blick nach Baden-Württemberg, genauer gesagt nach Lörrach. Da befindet sich, wie wir alle wissen, die Friseurschule Ammann und Bohn. Und diese bietet als erstes Institut unserer Branche die Möglichkeit an, den Meisterbrief ab 2020 digital zu erlangen. Wie man dort auf diese Idee kam, wie das Ganze funktioniert, was das kostet und was ein Meisterbrief zukünftig überhaupt noch wert ist, darüber spreche ich jetzt gleich mit Oliver Bohn. Zuvor, und ich denke, das ist wichtig, werfe ich jedoch noch einen Blick nach Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt nach Düsseldorf. Ich denke, so gut wie jeder von uns, der aktiv bei Facebook ist und der die letzte Woche nicht verschlafen hat, der weiß warum. Also, füllt eure Getränke auf und ich wünsche euch jetzt wirklich viel Spaß und hoffentlich auch viel Information und Inspiration mit der Nun mal deutlich Folge 009. Letztmalig einstellig. Ein Shitstorm bezeigte dem Deutschen das lawinenartige Auftreten negativer Kritik gegen eine Person oder gegen ein Unternehmen im Rahmen von sozialen Netzwerken, Blogs oder Kommentarfunktionen auf Internetseiten wie zum Beispiel Facebook. So steht es zumindest bei Wikipedia, wenn man den Begriff Shitstorm sucht. Also, ich wurde zwar beruflich schon des Öfteren ziemlich laut und ziemlich deutlich kritisiert, aber eine ganze Lawine an bösen Kommentarfunktionen musste ich bisher zum Glück noch nicht aushalten. Anders ging es da in den letzten Tagen der Friseurinnung in Düsseldorf, denn die haben in der vergangenen Woche auf ihrer Facebook-Seite ein Foto veröffentlicht, auf dem Personen mit Urkunden zu sehen waren. Und der Text, den man dazu geschrieben hat, der sorgte für Verwirrung und der sorgte am Ende dann für diesen Shitstorm. Und diesen Beitrag gibt es jetzt nicht mehr. Ich habe aber zum Glück einen Screenshot. Und damit ihr dieses Thema jetzt besser versteht, möchte ich euch diesen Text noch einmal im Original vorlesen.
Menschen, die aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland kommen, sind, selbst wenn ein Nachweis der handwerklichen Ausbildung vorliegt, nicht befugt, das Friseurhandwerk selbstständig auszuführen. Sie können sich jetzt in einem dreiwöchigen Vollzeitlehrgang nachqualifizieren, denn meist werden Lücken in der fachtheoretischen, fachpraktischen und kaufmännischen Ausbildung festgestellt. Die Friseurinnung Düsseldorf will mit diesem Lehrgang diese Lücken beseitigen. Im Rahmen der EU-Rechtsprechung müssen solche Ausnahmebewilligungen möglich sein. Über das Wie hat sich die Düsseldorfer Innung unter der Leitung von Obermeisterin Monika Schmitter Gedanken gemacht und geht jetzt hier neue Wege. Diese Weiterbildung erfolgt im Rahmen eines Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahrens durch die Handwerkskammer Düsseldorf. Nach erfolgreich abgeschlossenem Lehrgang kann die Handwerkskammer die berufliche Qualifikation mit der deutschen Meisterausbildung im Friseurhandwerk gleich oder teilweise gleichstellen. Damit wird eine Existenzgründung im Friseurhandwerk ermöglicht. Den ersten drei Absolventen gelingt eine hoffentlich erfolgreiche Existenzgründung im Friseurhandwerk.
Was anschließend folgte, das waren über 100 Kommentare, meist ziemlich rau im Ton und einige waren sogar echt hasserfüllt. Ne? Hashtag Shitstorm. Daraufhin nahm die Friseurin in Düsseldorf den Beitrag wieder aus dem Netz mit dem Hinweis, naja, vielleicht ein wenig falsch verstanden worden zu sein und man wollte sich zeitnah neu erklären. Ich kann das wirklich verstehen. Aber ich möchte auch möglichst nicht so lange warten. Und deswegen bat ich René Krompholz, einen sehr engagierten Kollegen aus Düsseldorf, der ja auch aktiv in der Friseurinnung Düsseldorf arbeitet und der auch die Friseurplattform friseur-news.de betreibt. Link stelle ich natürlich in die Shownotes. Also diesen René bat ich, mir zu helfen, diesen ganzen Vorgang, der da jetzt in Düsseldorf passiert ist, besser zu verstehen. Und René willigte sofort ein und er steht damit nicht nur mir, sondern uns allen jetzt Rede und Antwort. Hallo René Krompholz.
Hallo Lars und hallo liebe Kollegen da draußen.
Ja René, schön, dass du so spontan die Zeit gefunden hast. Sag mal, kannst du die Aufregung in der Branche bezüglich dieser Facebook-Nachricht verstehen?
Ja und nein. Ich muss sogar sagen, vielleicht habe ich es auch ein bisschen mit verursacht. Die erste Meldung, die wir gebracht haben, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein sehe ich, das war nicht sehr glücklich aufgebaut. Oben stand in 3 Wochen zum Meister und die Erklärungen folgten hinterher. Abgesehen davon, dass mit diesen ganzen Begriffen, die da drin waren und Zulassungsbewilligungen und was es alles gibt, die Friseure wohl nicht viel mit anfangen können, aber auch das habe ich zu spät gemerkt, war das der falsche Ansatz.
Okay, und das heißt, wir müssen lernen, wir leben ja in so einer Headline-Gesellschaft, wie ich das öfter nenne. Man liest nur noch eine Überschrift und dann bildet man sich gleich eine Meinung und haut dann irgendwie gleich drauf. Du bist ja seit Jahren schon super aktiv bei Facebook. Hast du eigentlich so eine ähnliche heftige Reaktion schon mal selbst erlebt und ertragen müssen?
Ja, 2-mal schon. Einmal stand ich auf der anderen Seite. Da haben wir gegen Schwarzkopf-Henkel damals diesen Sajus-Prozess oder Protest veranlasst. Da ging es darum, dass Henkel Mitarbeiter anwarb in Zeitungen. Die suchten Hausfrauen, die ein bisschen Kenntnisse im Haarefärben hatten. Und die sollten dann geschult werden, in die Häuser gehen, um da Sajus-Farben zu verkaufen. Klar dagegen gegangen. Und ich muss sagen, das war eine ganz tolle Situation. Da haben alle Verbände mitgebracht. Das war einer dieser kostbaren Momente, wo die Friseurbranche mal wirklich zusammengehalten hat.
Ja, aber warte mal, aber da hast du jetzt persönlich keinen Shitstorm erlebt?
Nein, aber ich habe den damals angezettelt.
Okay, aber hast du selber schon mal sowas erleben müssen?
Ja, mit dem Fernsalon. Wir haben den Fernsalon 2008 gegründet. Wir hatten dann irgendwann ja, um die 500 Salons da drin. Wir haben die Mitglieder kostenlos eingestellt. Wir haben Webtechniker angeschafft. Und ich war dann in der Situation, dass ich die Kosten natürlich beim Finanzamt geltend gemacht habe als Unternehmer. Und das Finanzamt dann irgendwann sagte, ich müsste eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Sonst wird das gecancelt.
Oh.
So, und dann habe ich einen Beitrag erhoben. Das waren 2,50 Euro im Monat. Nochmal 2,50 Euro. Und habe von den Friseuren ja etwas über 200 Austritte und ganz böse Dinge bekommen. Weil ich habe die angeschrieben, die haben es noch nicht bekommen, das wäre Betrug, das ist Bauernfänderei und so. Also so ist es eben manchmal.
Und wie bist du dann damit umgegangen, wenn du da so einen Shitstorm bekommst? Tut weh, oder?
Ja, natürlich tut's weh. Genau wie diesmal auch. Das bringt einen ganz schön durcheinander. Die Gefühle sind einfach da und man ist in der Meinung, das Beste gemacht zu haben und kriegt dann Tritte und man sieht auch, dass nicht alle das verstehen. Aber das macht die Sache nicht besser.
Ja, ja, genau. Also ich glaube auch, dann, ne, man hat das Gefühl, man will was Gutes machen und auf einmal kriegt man es von rechts und links und du weißt gar nicht warum. Aber dann hilf uns bitte, René, etwas Licht ins Dunkel zu bekommen. Denn die Botschaft, du hast das gerade eben selber schon gesagt, die Botschaft, die bei uns allen in der Branche hängen geblieben ist, ist, da gibt es jetzt eine Möglichkeit in der Düsseldorfer Friseurinnung für Nicht-EU, also Menschen aus Nicht-EU-Ländern, die können einen Kursus machen, der geht 3 Wochen, dann hast du einen Meisterbrief und machst dich selbstständig. Also das mal ganz verkürzt, das ist ja so die Message, die rüberkam. Aber da hat ja schon die Friseurinnung, die hat ja nicht ohne Grund diesen Beitrag wieder zurückgenommen, hat ja auch gesagt, wir sind da missinterpretiert worden. Versuch uns mal jetzt bitte etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Worum geht's denn da wirklich?
Ja, gerne mache ich das. Also diese ganze Regelung, dass Menschen aus Nicht-EU-Staaten zugelassen werden müssen, das ist ein Gesetz, Das gibt es seit 2012. Ich habe vorher noch mal nachgeschaut, das haben seit 2012 rund 140.000 Menschen in allen Berufen, in allen Wirtschaftszweigen in Anspruch genommen. Hauptsächlich im medizinischen Bereich allerdings. Wir sind da im Friseurhandwerk noch weit außen vor. So, und das ist eine Sache, die muss gemacht werden. Nur wie sie gemacht wird, darauf hat die Friseurinnung Düsseldorf jetzt Einfluss genommen. Wir haben uns diese anderen Regelungen angeguckt, die wir vorher hatten mit dem Bewilligungsverfahren, wo eigentlich mehr oder weniger jeder zur Handwerkskammer gehen konnte, hat einen Antrag gestellt. Das wurde dann durch Sachbearbeiter und Berufsfremde geprüft. Das Ganze war auch kommerziell und das hatte auch diesen Gründungsboom bei den Barbern zufolge. So, und wir haben ja von der Friseurinnung Düsseldorf im letzten Jahr schon zusammen mit der Handwerkskammer ein Urteil erstritten, wonach das abgeschafft worden ist. So, wer diese Teilgenehmigung kriegt, darf jetzt nicht mehr Haare schneiden. Da ist jetzt also eine Regel vorgeschoben worden. Das im Interesse der Friseure, weil die Vielzahl der Friseure, das war ja am Ausufern, das wissen und wussten wir alle und damit sind wir nicht glücklich. So, dann gibt es diese zweite Regelung noch, um in den Markt zu kommen. Und das ist dieses komplizierte Wort Gleichstellungswertigkeitsfeststellungsverfahren. Das läuft ähnlich. Die Handwerkskammer bekommt einen Antrag. Da muss aber im Gegenteil zu den vorherigen Verfahren erstmal dargelegt werden, dass der Bewerber eine berufliche Qualifikation hat. Das wird dann geprüft von der Handwerkskammer und dann zur Innung gegeben. Und das ist jetzt neu. Wir haben im Grunde nur diese kommerziellen und berufsfremden Anbieter, die das gemacht haben, ausgeschaltet. Die Innung geht jetzt hin und prüft, inwieweit ist dieser Bewerber mit seinen Kenntnissen, mit seinen Fähigkeiten einem deutschen Friseurmeister gleichgestellt. Das ist ein sehr strenges, und wir haben es bewusst streng gehalten, ein sehr strenges Prüfungsverfahren, das von zwei Prüfern protokolliert wird und dann bekommt die Handwerkskammer den Bericht zurück. Sollte da jetzt, das ist es aber wohl meistens nicht, Übereinstimmung herrschen, dass dieser Bewerber vollkommen 100% die gleichen Kenntnisse hat, die bei uns zur Meisterprüfung notwendig sind, er durchgewinkt und bekommt wohl die Anerkennung. So, in der Regel dürfte das aber meist nicht so sein und dann wird ihm der Zugang erstmal verwehrt. Jetzt ist die Kammer aber verpflichtet, dem Bewerber eine Möglichkeit zu bieten, wo er die Qualifikation nachholen kann. Das hätte jetzt beispielsweise auch der TÜV machen können, die Arbeiterwohlfahrt oder wer auch immer. Und wir Friseure oder wir in Erinnerung haben uns gesagt, das machen wir. Denn wir wissen, was der Markt braucht. Wir wissen, wie die richtigen Fragen sind.
Und das Ergebnis sind dann dieser Drei-Wochen-Kurs?
Ja, die Defizite, die protokolliert worden sind, die werden in diesem Drei-Wochen-Kurs versucht nachzuarbeiten. Wobei, das war jetzt der erste Lehrgang, es kann natürlich genauso passieren, dass es den nächsten 5- oder 6-Wochen-Lehrgang sein wird. Das ist alles noch sehr neu. Wir sind da mit der Handwerkskammer auf ständigen Austausch. Noch ein Vorteil, was es früher gar nicht gegeben hat bei diesen ganzen Bewilligungsverfahren. Früher haben alle Prüfer gemacht, was sie wollten. Wir wissen bis heute nicht, wie manche da geprüft worden sind. Wir haben jetzt ein einheitliches Prüfungsverfahren zusammen mit der Handwerkskammer geschaffen und wir sind uns eigentlich relativ oder recht sicher, dass wir jetzt mit dem, was wir machen, dem deutschen Meister sehr nahe kommen. Und wenn wir natürlich die Situation sind, dass andere aus dem deutschen Markt sogar ohne Meister aktiv sind, siehe Ich-AGs, siehe Altgesellenregelung, dann verstehe ich diese ganze Aufregung wieder nicht.
Okay, ich kann schon nachvollziehen, dass das Positive und gut gemeinte Beweggründe waren. Und du hast uns dadurch ja eben auch erklären können oder mir erklären können, dass man sagt, okay, wir haben ja dieses Gesetz, wie machen wir das für unsere Branche bestmöglich? Nichtsdestotrotz bleibt bei mir so ein kleiner Beigeschmack, ich habe ja auch 30 Jahre und mehr Berufserfahrung, dass man sagt, mich stört alleine schon diese Formulierung Nicht-EU-Länder. Also ich mache es jetzt mal ein bisschen platt. Kommt jemand aus Amerika und hat da seinen Salon betrieben und gemacht und getan und will jetzt in Deutschland seinen Salon betreiben, dann denke ich, ist das etwas anderes, als kommt jemand als Beispiel aus Syrien, weil wir einen ganz anderen kulturellen Kreis haben und auch ganz andere kulturelle Kundenwünsche, wo ich so denke, es gibt doch Nicht-EU-Länder, die eher kompatibel sind mit europäischem Beauty-Empfinden und europäischen Art, Kunden zu bedienen, als das vielleicht aus arabischen Ländern ist, oder? Ich will die damit jetzt gar nicht besser oder schlechter stellen. Ich würde nur sagen, es ist einfach anders. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der aus diesem arabischen Kreis kommt, sicher auch einen guten Job gemacht hat. Ich stelle das gar nicht in Frage. Aber der soll das innerhalb von 3 Wochen, dieses ganze System und unser Art, wie wir Geschäft betreiben und Business machen, das soll der alles nachvollziehen können in 3 Wochen. Und das schafft ihr?
Du hast einmal recht, wenn du diese Unterschiede machst zwischen europäischem Raum und arabischem Raum. Natürlich mag es da Unterschiede geben. Wenn du das aber beispielsweise vergleichst mit dem medizinischen Bereich, wo dieses Verfahren auch angewandt wird, dann haben wir heute sehr wohl Ärzte aus dem arabischen Raum, die hervorragende Arbeiten machen in Kliniken, in Praxen und dergleichen auch. Ziel dieses Schönes Wort. Ziel ist es ja, genau festzustellen, wo sind Defizite.
Aber wer stellt denn das fest? Das habe ich eben auch nicht so ganz verstanden.
Das sind auch Prüfer von der Handwerkskammer, ja, oder von uns Friseuren. Also hier in dem Fall ist auch von der Innung.
Aber du willst mir jetzt sagen, da gibt es welche, die fallen dann durch und dann geht es nicht?
Die drei Aspiranten, die jetzt bestanden haben, die wären bei den vorherigen Möglichkeiten, bei diesem Teilbewilligungsverfahren, sowas von durchgerutscht. Die hätten direkt ihre Zulassung bekommen.
Du sagst, der Vorteil jetzt für uns ist, dass sie noch einen 3-wöchigen Kurs gemacht haben.
Ja, ganz genau. Den haben die übrigens auch sehr intensiv gemacht. Das sind Vollzeitkurse, 8 Stunden am Tag mit kleinen Lehrgruppen. Es werden dauernd Prüfungen dazwischen gebracht, um zu kontrollieren, ob sie es richtig lernen. Ja, und wenn am Ende steht, da ist kein Lernerfolg, dann wird das eben auch der Handwerkskammer gemeldet. Das ist ja der springende Punkt.
Okay, also ich habe jetzt gelernt, ohne eure Initiative bestand die reelle Chance oder sogar die Realität, dass Menschen einfach in unseren Beruf kommen, ohne irgendeine von uns geprüfte Qualitätssicherung. Und mit eurer Initiative haben wir zumindest die Chance, dass wir da ein bisschen eine Qualitätssicherung da ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das hast du genau richtig verstanden. Genau.
Aber jetzt, René, trotzdem, ja, 2 Fragen, ja, die mir da sofort durch den Kopf schießen. Ja, die erste Frage ist, was ich... Und da gebe ich weder der Friseurinnung Düsseldorf die Schuld, noch dir, noch sonst wem. Aber etwas, was mich frustriert als Branchenteilnehmer, ist, das größte Problem in unserer Branche ist Mitarbeiter. Ja, wir haben einen riesengroßen Mitarbeitermangel und ganz viele Friseurkollegen, Selbstständige, können nachts nicht gut schlafen, weil sie einfach diesen Mitarbeitermangel haben. Jetzt scheinen wir aber anscheinend genügend Menschen in Deutschland zu haben, die aus EU-Ländern kommen oder aus Nicht-EU-Ländern kommen, die in diesem Beruf schon gearbeitet haben. Da wäre es doch politisch sinnvoll zu sagen, pass mal auf, hier ist ein Mangel, Mitarbeitermangel. Hier haben wir Menschen, die in diesem Beruf schon gearbeitet haben. Wie kriegen wir diese Menschen jetzt ganz schnell qualifiziert als Mitarbeiter in schon bestehende Friseursalons? Anstatt sich darüber Gedanken zu machen, macht sich die Politik anscheinend nicht Gedanken, wie kriegen wir diese Menschen im Brot und Lohn in Friseursalons, sondern sie macht sich nur Gedanken, wie kriegen wir diese Menschen möglichst schnell in ihre Selbstständigkeit. Das ist ja total bekloppt.
Du sprichst mir aus dem Herzen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber trenne bitte. was wir gerade besprochen haben mit diesem Gleichstellungswertigkeitsfeststellungsverfahren, das sind Meister. Das sind die wenigsten. Das sind bei Friseuren ein ganz kleiner Teil, die in die Selbstständigkeit wollen und diesen Weg gehen. Und die müssen ja erstmal ihre Qualifikation zu Hause schon gehabt haben. Das sind wenige. Wir haben aber aus EU oder Nicht-EU oder Lars, auch aus Deutschland, wir haben genügend Berufskollegen, Kolleginnen, die wir aktivieren müssten. Und wenn du mal unseren Vorstoß von vor 2 Wochen erlebt hast, halte ich fest, und bei uns machen hier Salons zu. Ich selber habe jetzt 1 Jahr gesucht und wir haben hier in Düsseldorf 545 Arbeitssuchende und Arbeitslose. Wir haben bundesweit Ausgaben vom Bund in Höhe von 10 Millionen Euro circa für arbeitslose Friseure und Friseurinnen. Da läuft ganz gewaltig was schief. Wir sind da mit den Medien dran. Wir sind mit der Politik dran. Das sind allerdings Themen, für die sich Friseure auf Facebook dann scheinbar weniger interessieren. Leider.
Ja, aber gut, also das ist immer, ja. Klar, das ist so ein bisschen das Problem generell der heutigen Gesellschaften, der sozialen Medien. Das habe ich vorhin ganz am Anfang gesagt, ne? Man hört irgendwas, man schnappt einen Satz auf und schon bildet man sich hier seine Gedanken und haut erstmal drauf und sagt, das ist doch alles blöd. Aber nichtsdestotrotz, auch ich muss zugeben, als mir dieser Facebook-Beitrag, der gelöscht worden ist und der mir dann zugespielt worden ist über WhatsApp, und als ich das gelesen habe, da habe ich so gedacht, ohne jetzt das Hintergrundwissen zu haben von dir, aber ich glaube, das hängt trotzdem auch nicht nur bei mir, sondern bei anderen auch in den Köpfen, da denke ich so, die Friseurinnung Düsseldorf, die ist bei mir als Hamburger Friseur wirklich positiv besetzt im Kopf. Ja, sie geht Wege sie unterstützt sich bei dem fairen Salon. Ihr habt selber eine Initiative gegründet für Friseure fordern Fairness. Also da wird ja vieles gemacht, wo ich so sage, ach guck mal, da sind ja wirklich engagierte Menschen. Und dann kommt auf einmal diese Aktion und ich denke, warte mal, so ein Vorstand der Friseurinnung wird doch gewählt von den Mitgliedern der Friseurinnung Düsseldorf. Und ja, der Vorstand muss doch alles tun, um einen positiven Einfluss zu nehmen für ihre Mitglieder, für ihre Friseure vor Ort. Und solch eine Initiative suggeriert mir allerdings, dass man sagt, ey, du hilfst mir gerade nicht, Mitarbeiter zu bekommen in meinem Friseursalon, sondern du hilfst, dass noch eine Friseurbude mehr an der Straßenecke neben mir aufmacht und dadurch erschwerst du noch mehr mein Leben.
Ja, das kann man so sehen, aber das ist, es ist nicht ganz richtig. Wie ich gerade gesagt hatte, wenn die Friseurinnung Düsseldorf nicht diesen Weg gegangen wäre, selber die Zügel in die Hand zu nehmen, indem wir prüfen, wen lassen wir zu, wie schulen wir, dann würden das andere tun. Und ich denke, wir hätten da ein ganz schlimmeres Szenario erlebt, wenn das der TÜV machen würde oder die AWO oder wen auch immer. Ich will jetzt keine Namen nennen, das ist Blödsinn.
Aber ist denn die Friseurinnung Düsseldorf die einzige, die das so macht? Also sprich, bei mir hier in Hamburg können also diese Menschen, von denen du gesprochen hast, ohne irgendwelche Prüfung gleich diese Ausnahme bekommen und loslegen?
Wir hatten ja in der Vergangenheit diese andere Möglichkeit, im Teilbereich zu prüfen und zu bewilligen. Da haben das sogenannte Sachverständige gemacht. Da möchte ich mich jetzt gar nicht zu äußern, weil das könnte sehr kritisch werden. Aber diese Barberschwemme und was sich da abgespielt hat, das hat schon Ursachen. Und das hat Ursachen in der Art, wie das zugelassen und bewilligt wird, natürlich.
Also auch in der Innungsarbeit, in den unterschiedlichen Innungen, in den unterschiedlichen Kammern.
Ja, also ich kann es jetzt nur hier von unserer Innung aus sagen. Es ist unterschiedlich. Manche Innungen tun eben weniger, andere tun mehr. Ich spreche jetzt hier für meine Innung. Wir sind da sehr intensiv. Wir haben erkannt, wo liegen die Fehler. Wir haben es in die Hand genommen und wir regeln das zum Vorteil und zum Nutzen unserer Mitglieder. Das ist der Sinn dahinter.
Der aber nicht so nach diesem Post nicht so wirklich zum Vorschein kam. wo ist der Vorteil?
Also, wir uns anziehen, ist so. Ja. Und wenn dann einmal schon draufgehauen wird und die Flammen lodern nicht da, lodern liest auch keiner mehr weiter.
Ja, das ist das Problem. René, ich finde das toll, dass du so schnell und spontan Rede und Antwort gestellt, dich Rede und Antwort gestellt hast. Sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Oder ist es gerade falsch formuliert? Anyway, ich freue
mich. Ist völlig egal. Hauptsache die Friseure verstehen das.
Nein, ich freue mich auf jeden Fall, dass du sofort gesagt hast, Lars, melde dich, ich mache das. Ich finde das ganz toll und ich hoffe, dass wir eine Zeit finden, dass wir mal länger und ausführlicher sprechen über eure Initiative Friseure fordern Fairness oder über deinen fairen Salon, dann aber mit einer längeren Zeit und mit einem breiteren Thema.
Herzlich gerne.
René, vielen Dank und schöne Grüße von Hamburg nach Düsseldorf.
Ja, Grüße in den Norden und danke für die Möglichkeit, hier Stellung zu beziehen.
Gut, bevor ich weitermache, möchte ich mich an dieser Stelle mal herzlich bei Tim Mehlfeld bedanken. Denn Tim Mehlfeld ist ein Hörer von diesem Podcast und er ist derjenige, der mir eine WhatsApp geschrieben hat und der mich supportet hat und der gesagt hat, Lars, versuch doch mal so ein bisschen einen Finger in die Wunde zu legen. Was ist denn da eigentlich passiert bei der Friseurinnung Düsseldorf? Ist ja unglaublich. Na, Tim, ohne dich hätte ich mich mit diesem Thema gar nicht so intensiv beschäftigt. Ohne dich wäre es gar nicht zu diesem Gespräch gekommen mit René Krompholz und deswegen an dieser Stelle dein herzlichen Dank für deinen Support. Davon lebt natürlich solch ein Podcast nicht nur von der steigenden Anzahl von Hörern, darüber freue ich mich natürlich auch sehr, sondern er lebt natürlich auch davon, dass Hörer so ein bisschen mich auch supporten, diesen Podcast begleiten und dadurch werden wir insgesamt alle stärker und vermehren unser Wissen. Darum soll es ja auch gehen in dem Podcast nun mal deutlich. Also Tim, an dieser Stelle wirklich meinen herzlichen Dank. So, und jetzt möchte ich meinen nächsten Gast vorstellen und das ist, ich freue mich da wirklich total drüber, das ist Oliver Bohn. Und wenn man Oliver Bohn sagt, dann muss man natürlich auch sofort denken an Günther Ammann. Denn die beiden betreiben ja die sehr bekannte, ja, man kann schon sagen, weltweit bekannte Schule Ammann und Bohn. Gegründet wurde diese Schule von Günther Ammann himself, und zwar im Jahr 1968. Die Hohe Schule der Friseurkunst, ja, bis heute beheimatet in Lörrach. Und Oliver Bohn, der wusste 1990 noch gar nicht, ne, da gab es diese Schule ja schon jahrzehntelang, und Oliver Bohn wusste im Jahr 1990 noch gar nicht, ob er überhaupt Friseur werden soll. Er stammt zwar aus einer Friseurfamilie, er selber ist jetzt die vierte Generation in dieser Friseurfamilie, aber 1990 dachte er, naja, vielleicht mache ich auch mein Abitur. Und dann nahmen ihn seine Eltern glücklicherweise mit auf eine deutsche Meisterschaft und dort lernte er Günther Ammann kennen. Und er wusste sofort, vom ersten Tag an, dass es mein Mentor, das ist mein absolutes Vorbild. Und dann hat er zu seinen Eltern gesagt, also pass auf, wenn ich eine Lehrstelle bekomme bei Günther Ammann, wenn ich die Möglichkeit habe, in dieser Schule zu lernen und von Günther Ammann zu lernen, dann werde ich auch Friseur. Und wenn das nicht möglich ist, dann hole ich erstmal mein Abitur nach. Nicht? Dann gehe ich weiter zur Schule. Und den Eltern von Oliver Bohn ist es zu verdanken, dass sie alles möglich gemacht haben, dass Günther Ammann ihn aufgenommen hat. Ja, und wir können Günther Ammann, ehrlich gesagt, Danke sagen, dass er Oliver Bohn bei sich aufgenommen hat, denn sonst hätten wir diesen wunderbaren Menschen nicht in unserer Branche. Und ja, Günther Ammann hat wirklich Oliver alle Türen geöffnet. Und Oliver ist aber auch durch diese Türen gegangen. Und die ersten Erfolge ließen auch nicht lange auf sich warten. 1995 wurde er Juniorenlandesmeister. 1996 wurde er zum einen der deutsche Juniorenmeister und zum anderen wurde er Juniorenweltmeister in Washington 1996. 1998 bestand Oliver Bohn dann die Meisterprüfung und zwar mit der Bestnote 1 und wurde von Günther Ammann anschließend zum Schulleiter seiner eigenen Schule ernannt. Also das ist mal ein echter Ritterschlag. Gemeinsam bestritt dann Günther Ammann und Oliver Bohn Tourneen in aller Welt. Und dieser anspruchsvolle und auch inspirierende Alltag, den die beiden dann gemeinsam erlebten, führte zu einem ganz besonderen Vertrauensverhältnis, das am Ende daran mündete, dass Günther Ammann sein Lebenswerk in Oliver Bohns Hände übergab. Und da stehen wir jetzt. Und Oliver Bohn hat diese Schule nicht nur weitergeführt im Sinne von Günther Ammann, mit dem er immer noch ständig im Austausch ist, sondern er führt diese
Meisterschule und diese traditionsreiche Schule jetzt in eine ganz neue Area. Und genau darüber möchte ich jetzt mit Oliver sprechen. Herzlich willkommen im Nun mal deutlich Podcast, Oliver Bohn.
Danke, Lars. Schön, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du dir die Zeit eingerichtet hast, Oliver. Du sitzt nicht bei mir im Podcast-Loft, du sitzt im Lörrach, richtig?
So ist das. Ich sitze in Lörrach, da wo ich hingehöre.
Da wo du hingehörst und da wo du auch viel Arbeit vor dir hast, denn wir konnten es alle in der Top-Hair lesen. Ich guck mal genau, welche Ausgabe war das. Top-Hair 17 2019, wo du den digitalen Meisterbrief vorgestellt hast. Über den wollen wir natürlich auch sprechen. Das ist natürlich mein Hauptgrund, warum ich dich angefragt habe. Aber zuvor, Oliver, möchte ich um den Einstieg zu bekommen in unser Gespräch, möchte ich dich fragen, sag mal, was hat sich eigentlich in den letzten 10 Jahren mit dem Meisterbrief alles getan? Hat er noch die gleiche Bedeutung wie vor 10 Jahren?
Das kommt darauf an, welchen Blickwinkel du einschlägst. Wenn du den rechtlichen Blickwinkel anschaust, dann hat er noch absolut die gleiche Bedeutung, ja. Wenn du die Brille unserer Kunden und der Außenwahrnehmung aufsetzt, dann hat der Meisterbrief sich sicherlich verändert und hat da auch, muss man leider sagen, einiges verloren.
Wie kommst du darauf? Also was lässt dich so denken?
Was lässt mich so denken? Wenn wir mal gucken, jetzt gehen wir nicht nur 10 Jahre, jetzt gehen wir mal 20 Jahre zurück. Wer hat die Meisterprüfung gemacht? Das waren Friseurgesellen, die hatten zunächst mal ihre Gesellenjahre zu absolvieren. Die haben Berufserfahrung gesammelt, die sind auch menschlich gereift. Ich meine, die befinden sich ja in einem Alter, Gesellenprüfung roundabout, 18 Jahre. Und in der Phase ist es ja auch wichtig, dass der Mensch irgendwann mal reift und irgendwann das Leben kennenlernt. Dann haben die Meisterprüfung gemacht, haben Verantwortung übernommen, haben sich selbstständig gemacht. Und waren jemand, waren Persönlichkeiten, noch junge Persönlichkeiten, aber Persönlichkeiten. Wir haben irgendwann den Wegfall der Gesellenjahre gehabt und die Meisterprüfung wird nicht mehr abgelegt, primär um sich selbstständig zu machen, sondern um eine Zusatzqualifikation zu haben, die mir hoffentlich auch mehr Lohn bringt. Und die Meisterprüfung wurde auch gemacht, um in einem Filialbetrieb, zum Teil mit großen Filialzahlen, denken wir da an den größten Filialisten, den wir in Deutschland haben, damit die ihre Filialen aufrechterhalten konnten, weil in jeder Betriebsstätte brauchst du einen Meister. Mhm. Und wenn es sich dann natürlich ergeben hat, dass die sagen konnten, hör zu, du bist doch ein ganz cleveres Mädchen, du machst jetzt deine Gesellenprüfung, anschließend machst du die Meisterprüfung, weil uns fehlt sowieso rechtlich ein Meister, sonst steht uns die Handwerkskammer da auf die Füße. Dann hatten wir da auf einmal mit 18, 19 Jahren Meisterinnen oder Meister in einer Filiale drinstehen, die diesen Betrieb dann leiten sollten. Mhm. Und dass jemand in der Situation natürlich nicht diese Reife hat wie jemand anderer, das hat sich dann schon auf die Außenwirkung auch niedergeschlagen. Und das ist das, wo ich denke, der Meisterbrief hat verloren.
Also da würde ich dir zu einem großen Teil zustimmen. Bei einer Geschichte, die du gerade erzählt hast, musste ich eben so ein bisschen schmunzeln. Das war diese, dass man sagt, wenn ich den Meisterbrief habe, dann hoffe ich auch mehr Geld zu verdienen. Also in Zeiten wie heute, wo jeder Friseur oder so gut wie jeder Friseur Mitarbeiter sucht, händeringend, ne, muss ich sagen, ist für mich manchmal der Meisterbrief, wenn sich jemand bei uns bewirbt, fast schon hinderlich. Also er ist nicht hinderlich im Sinne von, dass du einen Meisterbrief hast. Aber wenn ich jemand vor mir habe, der gerade ausgelernt hat und danach sofort den Meister gemacht hat und sich dann bei mir als Meister bewirbt, der hat bei mir ehrlich gesagt weniger Chancen, weil ich so denke, ey, wenn du einen Meisterbrief hast, dann erwarten die Kunden High-End. Und das kannst du gar nicht, wenn du nicht gewisse Lebenserfahrung hast und wenn du nicht mal 2, 3 Gesellenjahre Erfahrung hast, dann ist das halt ganz schwierig. Und dann tut sich jemand mit einem Meisterbrief, finde ich, fast sogar ein bisschen schwerer. Also jemand, der gerade ausgelernt hat, ohne Berufserfahrung.
Das ist definitiv auch der Fall und das versuche ich auch immer bei mir im Meisterkurs denen zu erklären, wo ich dann sage, also ich fange das Gespräch andersrum an und sage, stellt euch mal vor, ihr habt euren Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss gemacht und seid jetzt Friseurgeselle. Dann verdient ihr Geld. Ja, sage ich, jetzt kommt einer, der hat Abitur. Der arbeitet auch als Friseurgeselle. Bekommt der mehr Geld, weil er Abitur hat? Nein, das wäre ja ungerecht. Sage ich, okay, jetzt stellt euch vor, ihr seid Geselle und ihr macht Umsatz 8.000 im Monat. Jetzt kommt einer mit Meisterprüfung, der macht auch 8.000. Darf der dann mehr Geld verdienen?
Ja, schöne Geschichte.
Ja, aber weißt du, das ist so, ich
ja, das ist schön.
Meisterprüfung. Und dann kommt natürlich dieses, aber wenn ich Meister bin, dann kann ich ja noch andere Dinge machen. Dann kann ich ja Verantwortung übernehmen.
Ja,
und
ja.
Wenn ich mal sage, ja, ja, okay, aber ich bin im Moment bei mir im eigenen Laden so weit, dass wir mit drei Meistern arbeiten und einer Gesellin. Jetzt erklär mir mal, wie viel Verantwortung soll ich eigentlich noch verteilen? Dann muss ich selber ja den Lehrling spielen,
naja, wenn
dass einer mir das Büro macht und einer mir die Bestellung macht und weißt du, Kuckuck was, du hast nur noch Häuptlinge, keine Indianer mehr.
Richtig, und es ist aber natürlich richtig, natürlich sollst du auch mehr Geld verdienen mit dem Meisterbrief, wenn du auch Teile dieser Verantwortung dann übernimmst, ist ja klar, aber wenn diese Verantwortung nicht da ist, wie du es gerade gesagt hast, dann ist das ein bisschen schwierig. Dennoch würde ich noch eine Sache ich blicke nochmal zurück auf das, was du vor 2-3 Minuten gesagt hast, dass die Wertigkeit des Meisterbriefs nachgelassen hat. Da habe ich zu dir gesagt, ich kann fast alles unterschreiben, aber ich glaube, das ist nur intern der Fall, bei uns Friseuren. Ich glaube, dass beim Endverbraucher der Meisterbrief, also der Ruf des Meisterbriefes jetzt nicht wirklich gelitten hat. Ich glaube, dass wenn du, gerade wenn du kein Handwerker bist, ja, wenn du irgendeine einen kaufmännischen Beruf ausübst oder, und du hörst, das ist ein Friseurmeister, Malermeister, Elektromeister, also wenn es ein Meister ist, dann ist meine Erwartungshaltung, glaube ich, auch im Jahr 2019 noch höher, als wenn ich höre, das ist ein Elektronikgeselle, ein Kfz-Geselle oder halt ein Kfz-Meister.
Das stimmt, aber das kommt auf deine persönliche Erfahrung an, die du dann damit machst.
Richtig. Stimmt. Und wenn du, ja, stimmt. Und wenn du in einem Friseursalon sitzt, wirst von der Meisterin bedient und das ist eher mäßig, klar, dann nimmt das natürlich ab.
So, das war gerade, wollte ich den Vergleich bringen, du gehst in ein Sternelokal, bist da hinterher unzufrieden, dann sagst du, wir neigen ja zu Verallgemeinerungen. Dann sagst du in Zukunft, wenn du irgendwo ein Lokal suchst, ah nee, komm, das ist auch so ein Sternelokal, das brauche ich nicht. Das habe ich schon mal gehabt und war unzufrieden. Dann gehe ich lieber irgendwo normal hin. Also von dem her glaube ich schon, dass in der breiten Masse der Meisterbrief leider verloren hat.
Okay.
Aber ich muss immer dazu sagen, besser, es hat dann jemand diese Qualifikation gemacht, wie wenn er sie nicht macht. Weißt du?
Ja,
wie wäre er denn ohne diese Qualifikation dann erst?
Das stimmt. Und ich glaube, wir reden ja auch hier von einem immer noch hohen Niveau. Vielleicht hat der Meisterbrief verloren, aber er hat ja immer noch ein hohes Niveau in der Allgemeinheit. Das denke ich schon.
Absolut.
Aber bei uns Friseuren sieht es ein bisschen anders aus. Das hast du ja ganz gut beschrieben, dass aufgrund dieser Möglichkeiten jetzt sofort nach der Gesellenprüfung auch einen Meisterbrief zu machen und so weiter, das schadete so ein bisschen natürlich diesem Ruf. Und ich habe das Gefühl, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch aktuell wieder so etwas empfinden, dass das Image des Meisterbriefes immer mehr aufgeweicht wird durch diese starken, ich sag mal, Ausnahmegenehmigungen, die einige Kammern aussprechen. Siehst du das genauso?
Leider ja. Ich sehe das im Gesamtbild. Wir haben es in den vergangenen Jahren versäumt. Ich komme jetzt wieder auf das Thema Ausbildung und auch private Ausbildung zurück. Unsere Verbände haben leider oft die starke Neigung dazu, irgendwelchen Bestandsschutz zu treiben. Das heißt, wir haben unser duales System und dieses duale System ist in Stein gemeißelt und das müssen wir 1:1 100% wirklich umsetzen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn wir damals es zugelassen hätten, wenn der Verband es zugelassen hätte, dass es moderate Abweichungen gibt, egal welcher Industriepartner, egal ob es Privatschulen waren, ob es Firmen waren, ob einzelne Handwerkskammern, die gesagt haben, ja, wir gehen diesen Weg mit, dass man die duale Ausbildung, dass man da für einen kleinen Prozentsatz, ich sage jetzt mal Abiturienten in unserem Handwerk, die dürfen auch anders ausgebildet werden, unter strengen Voraussetzungen. Der Ausbilder muss eine spezielle Zertifizierung haben und. Wenn wir das damals zugelassen hätten, dann hätten wir uns entwickeln können. Da wir das aber alles immer blockiert haben, stoßen wir jetzt an unsere Grenzen, dass wir irgendwann von außen irgendwie mit EU-Recht, mit internationalem Recht und dermaßen konfrontiert werden, dass wir in Deutschland unsere Meisterpflicht haben und irgendeiner kommt von außen und sagt, Entschuldigung, ich habe meinen Führerschein aber in Mexiko gemacht. Wenn ich den auf internationalen Führerschein umschreiben lasse, dann darf ich in Deutschland auch Auto fahren. Und so kann das Ganze ausgehebelt werden. Und vor diesem Problem stehen wir momentan. Ja, weil wir uns nicht weiterentwickelt haben, intern in Deutschland, in dieser Branche.
Ich finde, das ist so verrückt. Ja, ich habe ja dieses Beispiel, glaube ich, schon einmal gesagt. Diese Branche braucht dringend Menschen. Ja, das große Thema ist Mitarbeitermangel. Ja, diese Branche braucht Menschen. Und ich verstehe gar nicht, es muss doch politisch gewollt sein, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen in diesem Beruf arbeiten können und ihr Geld verdienen können. Aber es muss doch nicht unbedingt das Ziel sein, dass man dann gleich sagt, so, jetzt öffnen wir aber die Tür für die Selbstständigkeit. Wie wäre es, wenn du erstmal die Tür öffnest für die Berechtigung, in Friseursalons zu arbeiten und dass du dann den nächsten Schritt gehst?
Ja, bin ich absolut bei dir. Und das ist eben das, wir brauchen mehr Menschen und wir brauchen die richtigen Menschen. Weißt du, wir hätten es schaffen können, indem wir sagen, für die Menschen, die Abitur haben, bieten wir eine private Ausbildung an, die anschließend auch mit der Gesellenprüfung endet, die von der Handwerkskammer abgenommen wird und. Es gab da doch Bestrebungen von allen Firmen, von allen möglichen Menschen, die aber in der Tat alle blockiert wurden. Im Gegenteil, es wurde nicht nur blockiert, sondern es wurde zum Teil, ich muss jetzt vielleicht noch kurz vorausschicken, das ist keine generelle Schimpfe, weder auf Kammern, noch auf Innungen, noch auf Verband, noch auf Berufsschule. Wir kommen hier mit unserer Berufsschule super klar. Ich werde nachher auch noch ein Beispiel nennen, wie wir mit unserer Handwerkskammer sehr gut klarkommen, ohne dass es Geklüngel ist, sondern es ist einfach sinnvolle, auch moralisch einwandfreie Zusammenarbeit. Aber es gibt Berufsschulen in Deutschland, die pochen drauf, dass du deinen Lehrling, der Abitur hat, ins erste Lehrjahr nimmst, damit sie ihn alle 3 Jahre mit anmelden können, dass die Schülerzahlen oben bleiben. Was aber dazu führt, dass Abiturienten nach ein paar Wochen im ersten Berufsschuljahr sagen, nee, es tut mir leid, ich bin wirklich im falschen Beruf. Ich hätte auf alle meine Freunde, meine Eltern, alle, die gesagt haben, du wirst doch wohl nicht Friseur werden. Ich hätte doch auf die hören sollen, weil sie einfach im Fachrechnen mit plus, minus, mal und durch anfangen, weil wir auch Menschen haben, die wertvoll sind in unserem Beruf, die aber der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind. Und mit denen setzt du einen deutschen Abiturienten an den Nebentisch. Das kann nicht funktionieren. Aber gut.
Nee, das kann nicht funktionieren. Und ja, das sind die Schwierigkeiten. Wir haben das ja in diesem Podcast schon des Öfteren diskutiert, ne? Sei es mit dem Zentralverband, sei es mit der Innung. Es ist halt sehr komplex und es ist schwierig und du hast leider recht, dass das zählt natürlich nicht für jeden Menschen und nicht für jede Kammer und nicht für jede Innung, aber im Großen und Ganzen merkt man doch, dass immer noch eine gewisse Angst vorherrscht, diesen Besitzstand mal ein bisschen zu modernisieren. Ja, und man versucht immer diesen Besitzstand zu wahren, das ist furchtbar. Und eigentlich hätte man ja auch denken können, dass so eine traditionsreiche Berufsschule wie die Hohe Schule der Friseurkunst Ammann und Bohn ähnlich tickt und sagt, nee, komm, das haben wir die letzten 50 Jahre so gemacht, das wird auch weiterhin gut sein und wir bleiben unserer Tradition treu. Aber, Oliver, und das ist ja der Grund, warum ich dich eingeladen habe, du gehst ja einen jetzt für unsere Branche wirklich spektakulären und völlig neuen Weg, nämlich des digitalen Meisterbriefs. Kannst du mir und kannst du uns zu Beginn jetzt mal erklären, wie kamst du eigentlich auf diese Idee?
Boah, in dem letzten Satz steckten jetzt für mich 50 Antwortmöglichkeiten.
Nimm die 3 besten.
Okay, zunächst mal, wie kam ich zu dieser Idee? Fakt ist, wie du gesagt hast, seit über 50 Jahren. Und ich habe mich auch mit Menschen unterhalten und ab und zu habe ich dann auch die Antwort bekommen, aber ist es nicht schade, nach 50 Jahren dieses Konzept so radikal zu verändern? Und ich musste dann als Antwort geben, ist es nicht allerhöchste Zeit, nach über 50 Jahren ein bestehendes Konzept endlich radikal zu verändern? So ein Schlag mit dem Brett auf den Hinterkopf, warum ich diesen Weg eingeschlagen habe, ist zum einen natürlich klar, die sinkenden Zahlen. Wir haben innerhalb von 7 Jahren sind die bestandenen Meisterprüfungen in Deutschland, also bundesweit, um 47,3% zurückgegangen. Mhm. Das heißt, wir haben keine 10 Jahre gebraucht, um, nachdem wir die Lehrlingszahlen erfolgreich halbiert haben, auch die Meisterzahlen zu halbieren. Also irgendwo wird natürlich der Kuchen immer kleiner. Mhm. Wir haben die Situation, dass die Menschen immer weniger finanzielles Polster haben. Und wir erleben ja jetzt gerade, dass dieses Hoch unserer Wirtschaft, wir haben den Zenit überschritten, es geht rückwärts. Ja, du merkst schon, wie die Menschen anfangen mit Sparen, mit vorsichtiger sein mit ihrer Entscheidung. Man ist nicht mehr so risikofreudig. Dieses finanzielle Polster fehlt, um zu sagen, ich verlasse jetzt meinen Arbeitsplatz für 4 Monate. Ich nehme mir eine Zweitwohnung in Lörrach für 4 Monate. Ich lasse auch Familie und Freunde zu Hause und gehe für 4 Monate. Das sind alles Dinge, die die Menschen davon abgehalten haben, so eine Vollzeitschule, wie wir es sind, zu besuchen. Also Gedanken habe ich mir schon länger gemacht, was könnte man tun, wie kann die Zukunft aussehen. Und eines war meine damals 16-jährige Tochter, wir haben gekocht, wir haben gegessen und anschließend sagte sie, und sie ist wirklich fleißig, sagte sie, Papa, kannst du den Tisch alleine aufräumen und die Küche alleine aufräumen? Ich schreibe morgen eine Geschichtsarbeit und muss noch lernen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, wenn du morgen eine Arbeit schreibst, dann
als guter Vater. Geschichte.
Ja, ja, man tut ja sein Bestes. Ne? So, dann lern du. Orgel in der Küche rum, guck wieder in den Essbereich, sitzt meine Tochter da, hat die Stöpsel in den Ohren und starrt in ihr Handy.
Und du hast natürlich gedacht, sie spielt Fortnite. Ist ja klar.
Was auch immer. Also zu meiner Jugend war es ja Moorhuhnschießen, aber okay.
Oh Gott.
Ja, ich bin doch schon älter. Auf jeden Fall tippe ich ihr auf die Schulter. Sie guckt mich an und ich sage, ich denke, du wolltest lernen. Und sie sagte, Papa, mach ich doch. Ich gucke mir auf YouTube ein Video zum Ersten Weltkrieg an. Ich habe die Zusammenhänge nicht verstanden. Und dann hat es bei mir natürlich geklingelt. Ich war bis dato kein Freund der digitalen Medien. Ich bin nicht, wenn ich mir da Kollegen angucke, ob du das bist, ob das Michael Brettmann ist, egal wer, die sind da ja digital ohne Ende. Ich war bis dato kein Freund davon, weil ich eigentlich auch ein ganz, ganz großer Fan von Professor Dr. Manfred Spitzer bin, den wir ja auch beim nächsten Intercorfair-Festival alle live kennenlernen dürfen. Ich habe ihn bereits live kennengelernt, der über die Denkstrukturen, über die Gehirnstrukturen, wie lernt man richtig, über diese Dinge immer referiert, über die digitale Demenz, wo ich ihm 1:1 immer recht gegeben habe. Aber jetzt natürlich langsam auch sagen muss, ja, es ist richtig. Die Eier von glücklichen Hühnern schmecken einfach besser. Aber ich habe nicht mehr die Zeit und die Kraft, mir eigene Hühner in den Garten zu setzen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Du weißt genau, was ist optimal. Was wäre optimal? Optimal wäre, wenn wir abends alle in unseren Garten gingen nach getaner Arbeit, gucken, was unser Gemüse macht, was wir angepflanzt haben, den Hühnern den Schwanz tätscheln, dass sie das gesunde Ei legen. Wenn wir das alles selber so machen könnten, dann hätten wir den vollen Überblick, wo kommen die Lebensmittel her, alle sind glücklich, alle sind gut. Aber wir können es nicht. Wir sind gar nicht in der Lage dazu. Das heißt.
Naja, aber interessant, wenn ich da mal reingrätschen darf, interessant ist, das ist deine Interpretation von einer tollen Welt. Aber frag mal deine 16-jährige Schwester, Tochter, ob das die Definition von einer tollen Welt ist. Vielleicht sagt die, nee, die tolle Welt wäre, ich sitze auf meinem Sofa und gucke mir YouTube-Videos an. Das finde ich halt toll. Da brauche ich nicht in den Garten gehen.
Also, die Interpretation meiner Tochter ist, man isst keine Eier, sondern Gemüse reicht. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Dass wir mal beim guten Steak mal besser diskutieren.
Oh, das wäre dann das ganz falsche Thema mit meiner Tochter. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Du siehst den optimalen Weg, aber du weißt genau, du kannst es in der heutigen Zeit nicht mehr so machen. Also müssen wir gucken, wir müssen digitalisieren. Wir müssen der Jugend von heute entgegenkommen. Die Jugend von heute läuft uns doch nicht mehr hinterher. Die Jugend von heute hat ihr eigenes Weltbild, wie du schon sagst, was ist denn die ideale, die heile Welt von denen? So, und wir müssen dieser Jugend entgegenkommen und denen zeigen, guck her, wir lassen uns auf euch ein, wir gehen diesen Weg mit euch. Wir möchten den Rahmen schaffen, wie ihr von unserer Erfahrung profitieren könnt.
Also das Beste aus beiden Welten.
So, genau so sieht's aus. Und bevor sich irgendjemand jetzt an die Geschichte ranmacht und macht da ein halbherziges, ich lade PDF-Dateien hoch und davon könnt ihr lernen, haben wir einfach gesagt, wir wollen die Ersten und die Besten sein und wollen das auch vorgeben. Wir wollen die Qualitätslatte vorgeben, wie hoch die hängen muss für so ein Projekt. Weil wenn du das Ganze mal gestartet hast und die ersten 100 Leute haben diese digitale Meisterprüfung gemacht und sagen alle, das war ja sowas von scheiße, da hätte ich mir genauso, darf ich das Wort, ist egal.
Selbstverständlich, dieser Podcast heißt nun mal deutlich, Oliver. Also gut.
Dann ganz klar, wenn die sagen, was war denn das für eine Kacke, da hätte ich mir auch ein Fachkundebuch kaufen können und hätte daraus lernen können, dann ist das Ding tot, dann will das kein Mensch. Und deswegen wollten wir die Ersten sein, die Qualität da hochhängen, die eben nicht nur Schriftstücke aushändigen, sondern wo das Ganze ein bisschen anders funktioniert.
Okay, dann beschreib uns doch jetzt einmal, wie funktioniert denn das? Also was muss ich als User machen? Was erwartest du von mir, wenn ich mich da eintrage? Und was kann ich von euch erwarten?
Ja, zwei Dinge. Wir planen schon wieder weiter. Das erste ist noch gar nicht angelaufen, da sind wir schon wieder in der nächsten Planung. Machen wir aber erstmal den ersten Schritt.
Bitte.
Der erste Schritt heißt, wir machen den mediengestützten Kurs. Das bedeutet, wir brauchen weiterhin unsere 400 Unterrichtsstunden, um Teil 1 und 2 der Meisterprüfung anschließend ablegen zu können als Prüfung erfolgreich. Diese 400 Stunden in Klammer brauchen wir eigentlich wegen der Zulassung für die BAföG-Ämter. Ja, mhm. Wenn wir die 400 Stunden nicht haben, können die Teilnehmer kein BAföG bekommen. So. Das heißt, du meldest dich an für den digitalen Meister, wirst, wenn du im ersten Kurs dabei sein möchtest, am 3. Februar hier präsent sein, um an der Kick-Off-Veranstaltung teilzunehmen und alles erklärt zu bekommen, was erwartet dich. Das heißt, die Präsenzphasen, das virtuelle Klassenzimmer, die Tests, wie die abzulaufen haben, das wirst du alles hier erklärt bekommen. Dann gehst du wieder nach Hause.
Augenblick, das dauert wie lange? Eine ganze Woche oder nur diesen einen Tag?
Ein Tag.
Okay.
Ein Tag. Wir haben nicht mehr die Zeit, um da wochenlang hier zu verbringen.
Okay.
So. Dann wirst du montags, an einigen Montagen, wirst du von morgens 8 Uhr bis mittags 15 Uhr im virtuellen Klassenzimmer sitzen. Das heißt, du sitzt vor deinem Computer, vor deinem Bildschirm, hast dich mit deinem Passwort eingeloggt und kannst direkt Fragen stellen. Ich werde an der Tafel stehen, ich werde an der Tafel erklären, ich werde an der Tafel tun und machen.
Noch eine richtige Tafel, Oliver, so rede mit Kreide und was man so wegwischen kann.
Es wird vermutlich jetzt doch auf ein Whiteboard hinauskommen.
Okay.
Wobei ich
jetzt das andere wäre auch ganz charmant, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite die Digitalisierung, auf der anderen Seite noch das richtige klassische Unterrichtszimmer.
Also es gibt ja auch noch Erklärungsvideos, die finden wirklich noch an der dunkelgrünen Tafel statt.
Okay, sehr gut.
Dunkelgrüne Tafel, weiße Kreide.
Perfekt. Inklusive Quietschen. Herrlich.
Da bin ich jetzt eben am Überlegen, weil die Videos müssen ja schnell sein. Im Live-Unterricht mache ich die Kreide immer nass, dann quietscht es nicht, aber es braucht ein paar Sekunden, bis es lesbar wird. Okay, ich bin ja auch ein sensibler Mensch, weißt du?
Ja, absolut.
Also das heißt, ich sitze da jeden Montag von wann? 8 Uhr bis 15 Uhr oder so?
8 Uhr bis 15 Uhr, fast jeden Montag,
fast
hörst dir das Ganze an. Was du aber auch bereits vorher oder im Nachgang schriftlich in den einzelnen Kapiteln nacharbeiten kannst. Das Ganze, der ganze Unterrichtsstoff ist in Kapitel nochmal aufgegliedert.
Das musst du dir auch alles nochmal neu machen?
Das haben wir alles neu gemacht. Also die Erfahrung natürlich der vergangenen 50 Jahre
steckt ja, das in
unserem Material drin. Aber wir haben das Ganze frisch digitalisiert. Schön mit Grafiken, mit Bildern und so weiter, alles da. Die Videos sind wir noch dabei, das alles auch zu drehen mit den Erklärungen dazu. Und du wirst aber nicht einfach hergehen können und wirst sagen können, oh, wir machen das mal ein bisschen unstrukturiert. Was kennen wir denn so alles von der Zelle und was machen wir denn über die Haarfarbe? Sondern wenn du das machen willst, wir müssen ja doch irgendwo auch so eine Chronologie reinbringen. Wenn du das Ganze machen willst, dann musst du bei Kapitel 1 anfangen.
Naja, und da habt ihr natürlich auch die Erfahrung. Deswegen habe ich es ja eben gesagt, ne, das Beste aus beiden Welten. Da ist natürlich diese Erfahrung von euch über 50 Jahre und du bist ja auch schon seit knapp 30 Jahren dabei, oder?
Ja.
Ja. Das ist natürlich dann Gold wert. Ne?
Ja.
Ja.
Und was ich sagen wollte, du musst nicht nur bei Kapitel 1 anfangen, sondern wenn Kapitel 1 zu Ende ist, bekommst du einen Multiple-Choice-Test.
Okay. An diesem Montag oder dann irgendwann den?
Frei. Völlig frei.
Völlig frei.
Du kannst dich ja immer einloggen und kannst die Theorie schon mal weiterarbeiten, wann es dir passt.
Ich arbeite immer auf einer digitalen Plattform. Ja. Oder geht das auch per Mail oder sonst irgendwas? Nein.
Du arbeitest auf der digitalen Plattform, indem du dir die Unterlagen alle durcharbeiten kannst.
Mhm.
Per Mail komme ich gleich dazu.
Mhm. Okay.
Wo du dir das durcharbeiten kannst und kommst dann nach jedem Kapitel zu diesem besagten Multiple-Choice-Test und musst dann diesen Test erstmal bestehen und dann kommst du zu Kapitel 2.
Und wenn ich ihn nicht bestehe?
Dann musst du diesen Test noch einmal machen. Aber keine Angst, es werden andere Fragen auftauchen, die Antworten werden gemischt werden. Also es funktioniert nicht, dass die Teilnehmer sich an der Kick-Off-Veranstaltung eine WhatsApp-Gruppe aufmachen und der Hellste von allen sagt dann Test 1, 1A, 2C, 3D, ja. Ja, du hast gerade von der Erfahrung gesprochen. Ja,
genau, da hört man sie gerade raus. Wunderbar.
Also da haben wir schon so das ein oder andere eingebaut, wo wir sagen müssen, okay, wir erwarten natürlich wieder auch von unseren Teilnehmern etwas. Es geht nicht anders. So, und per Mail, wir sagen zu, eine Reaktionszeit, wenn du etwas nicht verstanden hast. Und es ist gerade kein virtuelles Klassenzimmer und du kommst mit deinen Unterlagen nicht weiter, dann kannst du selbstverständlich jederzeit eine E-Mail schreiben mit deiner Frage und hast in einer Reaktionszeit von 24 Stunden deine Antwort auf dem Bildschirm, auf dem Handy, wo auch immer.
Mhm, sehr gut. Also du bist nicht allein. Du bist nicht allein.
Genau so ist es.
Okay, und dann haben wir Teil 1, das habe ich dann geschafft, dann geht Teil 2 und so geht es dann erstmal immer weiter.
Und so geht es immer weiter.
Und wie, und bin ich dann gar nicht mehr bei euch vor Ort?
Doch, wir haben 5 Blöcke à 3 Tage, weil wir sprechen da ja auch davon,
nur für mein Verständnis, von welchem Zeitraum reden wir jetzt hier? Du sagst, am 3. Februar startet ihr und wann ist dann die Prüfung, die Finale? Die
Prüfung ist am 23. November.
November, also es ist dann Dreivierteljahr.
Wir sind 10 Monate.
Unterwegs. Okay, und in diesen 10 Monaten trifft man sich sozusagen jeden zweiten Monat. 5-mal, hast du gesagt.
Genau.
Okay.
Weil es geht ja auch um die Praxis. Und wir haben schon vieles geschafft, aber wir haben es noch nicht geschafft, jemandem über Fernlehrgang Haare schneiden beizubringen. Das übersteigt auch unsere Kompetenz momentan noch. Das heißt, in diesen 5 Blöcken à 3 Tagen treffen wir uns mit den Prüfungsmodellen, mit den Trainingsmedien, die wir dafür für die Prüfung brauchen und werden da dann natürlich das Ganze trainieren und durchsprechen, was kommt an der Prüfung alles dran. Werden jedem seine Hausaufgabe mit nach Hause geben, was er bis zum nächsten Block zu trainieren hat. Und können da natürlich, weißt du, das ist dann wieder das Schöne, diese Symbiose, die da entsteht. Du arbeitest an der Dauerwelle. Es muss an der Meisterprüfung ja noch eine Dauerwelle gemacht werden. Du arbeitest dann an der Dauerwelle, sprichst die Wicklung durch und kommst automatisch wieder auf die Theorie und kannst dann da Fragen mit reinwerfen und alles. Also so hast du trotzdem, nachdem du die Theorie zu Hause erstmal alleine oder im virtuellen Klassenzimmer vorgearbeitet hast, kommst du dann automatisch nochmal auch auf diese emotionale Schiene, um das ganze Auge in Auge mit der Gruppe zu besprechen.
Das klingt sehr gut. Das stimmt. Ja. Und dann hast du gerade gesagt, dann gibt's ja also zwischendurch gibt's dann immer diese Prüfung. Ihr trefft euch fünfmal in diesen 10 Monaten und dann kommt ja irgendwann der Tag X, wo die Kurse 1 und 2 abgenommen werden.
Ja.
Und das findet statt bei mir in Hamburg oder muss ich zu dir nach Lörrach oder wo findet das statt?
Nein, die Prüfung findet auch definitiv in Lörrach statt, okay. Weil wir brauchen ja eine Handwerkskammer, die diese Prüfung abnimmt. Und hier, also auf die Jahre gesehen, ist vieles möglich. Aber hier sind wir ja wieder da dabei, dass jeder Prüfungsausschuss autonom ist. Das heißt, im Grunde genommen kann jeder Meisterprüfungsausschuss von jeder Handwerkskammer seine eigene Meisterprüfung kreieren, solange er sich an den Rahmen, den der Gesetzgeber vorgibt, hält.
Ja.
Ja, aber wir haben hier in Baden-Württemberg haben wir einfach eine landeseinheitliche Kommentierung und wir wissen hier, wie die Prüfungskommission tickt und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte dabei. Und das ist was, wo ich auch sagen muss, ich habe ganz am Anfang vom Gespräch hatten wir es ja davon, wer alles so Bestandsschutz betreibt und da muss ich sagen, habe ich ja gesagt, ich komme noch dazu, wie gut die Zusammenarbeit hier unten auch funktioniert. Ich habe mich bereits im Dezember letzten Jahres zu einem persönlichen Gespräch mit der Handwerkskammer getroffen, mit den Verantwortlichen, habe denen die Idee vorgestellt, die dann auch gesagt haben, ja, Herr Bohn, das bewegt sich alles im rechtlichen Rahmen und wir sind bereit, diese Meisterprüfung dann anschließend abzunehmen, also diesen Weg ein Stück weit mit uns zu gehen. Sicherlich auch aus den letzten 50 Jahren heraus, weil er da einfach immer gelernt hat, ja, wir gehen den Weg fair miteinander und wir wollen Qualität. Und sind nicht einer der schwarzen Schafe, die dann später sicherlich irgendwo auf den Zug aufspringen wollen und sagen werden, bieten wir jetzt auch an, machen wir aber in der halben Zeit und mit dem halben Aufwand und schleusen die Leute dadurch.
Also das sind ja, es ist ja für beide Seiten eine Win-Win-Situation, ne? Und ich glaube, diese Vertrautheit, die ist für beide Seiten angenehm.
Definitiv.
Aber sag mal, wir reden die ganze Zeit hier über die Kurse 1 und 2. Wir reden nicht über die Kurse 3 und 4.
Das stimmt.
Das kommt später oder wie steht es damit?
Das kommt bei uns gar nicht mehr.
Gar nicht mehr. Brauche ich nicht mehr für meinen Meisterbrief. Ach doch.
Das brauchst du definitiv.
Schade.
Aber da gibt es bei vielen Gewerbeschulen, da gibt es bei jeder Handwerkskammer, gibt es immer Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Das heißt, da habe ich schon mal nicht mehr diese Situation, wie viele 100 Kilometer fahre ich, um das Ganze am Stück machen zu können, sondern das bietet jede Handwerkskammer an, im Abendkurs, im Wochenendkurs, wie auch immer. Dort gibt es auch schon diese digitale Situation.
Also wir reden also hier nur mal fürs Verständnis, wir reden über Lehrlingsunterweisung, ne? Oder
wir reden von Berufs- und Arbeitspädagogik.
Genau.
Das ist der Hauptteil 4. Und wir reden vom Hauptteil 3. Das ist hier unter uns gesagt Recht, Wirtschaft und Buchführung. Original gesagt dann Grundlagen des Rechnungswesens und solche Geschichten.
Genau.
Aber dort haben wir ja auch die Möglichkeit, dort sitzen wir ja mit allen Handwerkern im gleichen Boot. Ja?
Das stimmt.
Das heißt, da sitzt ja der Friseur neben Metzger, neben Kfz-Mechatroniker, neben allen, die da die Meisterprüfung machen. Also von dem her, das bietet jede Handwerkskammer an, weil das nicht berufsspezifisch ist. Wir werden nur Teil 1 und 2 machen.
Okay, aber ihr begleitet eure Teilnehmer oder sprecht Empfehlungen aus? Ich komme aus Hamburg, ich komme aus Stuttgart, ich komme aus Leipzig, was weiß ich. Stellt ihr da teilweise auch ein bisschen die Verbindung her oder sagt ihr, da ist jeder auf sich allein gestellt?
Nein, sofern die Verbindungen da sind, stellen wir die selbstverständlich her, ja. Weil wir natürlich auch interessiert sind da an Kooperationen, dass wir da die richtigen Kooperationspartner haben. Von dem her stellen wir da gerne Verbindungen her. Aber da sind wir jetzt eben noch im Anfang. Ich weiß, hier Axel Meininghaus Forchheim, der hat das Ganze schon seit Jahren, wenn nicht sogar immer, dass er sagt, Teil 3 und 4 ist Sache der Handwerkskammer. Er macht mit seiner Schule ohnehin Teil 1 und 2, aber Teil 3 und 4 hat er schon immer den Handwerkskammern überlassen. Mhm. Und so wird es in Zukunft auch bei uns laufen.
Okay. Gut, sag mal, das klingt jetzt super durchdacht. Du hast ja auch gerade gesagt, du hast schon im letzten Jahr mit deinen Kammern gesprochen. Wie sah denn generell die Unterstützung und die Begleitung seitens deiner Kammer, deiner Verbände aus? Oder welche Reaktion hast du von unseren berufspolitischen Vertretern bekommen?
Ich habe überhaupt keine Unterstützung bekommen, was daran lag, dass ich niemanden gefragt habe.
Na gut.
Dieses Projekt ist jetzt 1,5 Jahre alt in meinem Kopf. Die Situation ist aber, wie ich schon gesagt hatte, ich wollte, dass wir die Ersten sind. Und in dem Moment, wo ich an die Verbände gehe und um Unterstützung frage, weiß ich natürlich auch, dass nahezu jeder Verband seine eigene Verbandsschule hat. Ja? Und egal, wie erfolgreich diese Verbandsschule funktioniert, die können sich immer noch helfen, über ihre Mitgliedsbeiträge und so weiter, um da auch finanziell über Wasser zu bleiben. Und dementsprechend ist da natürlich auch eine Mitbewerbersituation. Mhm. Und da ich wirklich der Erste sein wollte, gab es viele, viele, viele Monate 7 Menschen, die von dieser Idee wussten und die mich in dieser Idee begleitet haben.
Ja, Wahnsinn.
Da saß ein Mensch in einer Firma drin. Wenn wir von Verbänden sprechen, ja, dann muss ich dir sagen, ich weiß nicht, Intercoiffeur können wir das als Verband wirklich nennen, als Vereinigung. Ja? Aber ein Landesinnungsverband, Fachverband Friseurkosmetik, Zentralverband, die habe ich außen vor gelassen.
Na gut, und hast du schon erste Reaktionen bekommen?
Nicht von Verbandsseite.
Okay, okay.
Ich habe schon viele Reaktionen bekommen, egal ob über WhatsApp, ob über E-Mail, auch Telefonanrufe, gerade nach der Top-Hair-Geschichte, als das Ganze bekannt wurde. Auch über Facebook und so weiter. Also da kamen viele Reaktionen, die sagen, endlich. Und das ist eigentlich auch so die Geschichte, Lars, wo ich immer wieder schmunzeln musste. Viele sagen jetzt, wow, geile Idee. Wo ich aber sagen muss, mit der Zeit kam ja immer wieder, wieso kam da niemand vorher drauf?
Naja, das hast du ja ganz oft bei großartigen Ideen, ne? Dass man denkt, die Idee ist doch eigentlich so simpel. Ne? Aber was mich wirklich begeistert hat, ich habe eure Homepage gesucht, ne? Die Ammann und Bohn Homepage. Ja. Und die finde ich eigentlich gar nicht mehr. Weil wenn ich bei Google Ammann Bohn oder so eingebe, dann kommt da sofort Ammann Bohn, Friseurschule, Lörrach und so weiter. Aber alle fließen, also alle Links, die ich gefunden habe, fließen immer auf die gleiche Seite, nämlich auf meisterdigital.de. Und diese Seite ist sowas von modern, puristisch, große Visuals, große Bilder, wenig Text. Die ist total modern und toll gemacht. Sag mal, wer hat dir denn dabei geholfen und wie umfangreich war das, diese Seite aufzubauen? Denn ich weiß, dass er, ich habe ja so den Ruf, ich kann vieles, aber ich kann nie kurz. Ja, bei mir sind ja die Texte meistens immer zu lang, die Moderation immer zu lang, ist immer alles immer zu lang. Das heißt, du brauchst ja auch jemand, der dir dabei hilft, das wirklich ganz kurz und knapp und modern zu fassen.
Ja, Lars, ganz klar, was ich auch immer bei uns in den Kursen sage, jeder Friseur meint, er kann seine Zeitungsanzeigen, sofern er noch welche schaltet, selber kreieren und layouten. Und wenn ich dann sage, seid ihr der Meinung, dass ein Werbegrafiker Haare schneiden kann, dann schüttelt natürlich jeder den Kopf. Das heißt, ich habe einfach auch da einen Partner gebraucht, eine Agentur, die mich über diese ganze Geschichte hin begleitet. Und da haben wir mehrere gefragt, sind schlussendlich bei Adways gelandet. Und die klopfen mir auf die Finger. Ja? Das heißt, wenn ich einen Text abliefere, der zu lang ist, dann ruft mich die Chefin an und sagt, Herr Bohn, alles schön geschrieben, darf ich Ihnen das aber so umgestalten, dass es dann auch wirklich bis zu Ende gelesen wird.
Ja, genau.
Ja, und das, also die kümmern sich nicht nur um die Texte, sondern die haben das ganze Layout gemacht, die kümmern sich um das virtuelle Klassenzimmer. Ich bin da auch glücklich, weil durch dieses Projekt ist auch bei dieser Agentur, werden da zum Teil neue Türchen aufgestoßen. Es ist also eine spannende Geschichte für alle Beteiligten, weißt du? Und so wachsen wir gerade alle gemeinsam an diesem Projekt und das macht natürlich einen Riesenspaß. Mhm. Übrigens, Webseite, Lars, Entschuldigung, du kannst es ja später vielleicht rausschneiden. Du hast es auch gar nicht gemerkt, du hast eine neue Mitarbeiterin bekommen auf unserer Webseite. Ist dir das aufgefallen?
Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Wen denn bitte? Nee.
Nein. Wir haben das dann, ich weiß nicht, ob du sie bezahlen kannst, aber Martina Acht hat bei dir gearbeitet.
Martina? Ja, Mensch, das war doch die Mitarbeiterin, wo ich wirklich auch noch von dieser Mitarbeiterin sehr viel lernen konnte.
Siehst du? Nein, wir haben doch da die Personen, wo du auch dabei bist, Lars Nikolaisen, Hamburg.
Ja.
Und dann kam auch Martina Acht mit ihrem Statement zu unserem Jubiläum. Und ich habe das auch überflogen, habe geguckt, habe alles toll gefunden. Und mir ruft eine langjährige Kollegin an und sagt, du, alles toll, aber einen Fehler habt ihr, glaube ich, auf der Webseite. Und ich denke schon, oh, jetzt sagt sie das rot, ist nicht mehr das wie früher oder sonst irgendwas. Hm. Und dann sagt sie, du, Martina Acht arbeitet jetzt bei Lars Nikolaisen. Ich habe es dann ändert.
Ja, und sie kommt nie zur Arbeit. Ganz ehrlich, das hat mich auch schon gewundert. Ne?
Gut, aber deswegen hast du sie wahrscheinlich schon während der Probezeit wieder outgesourced, ne?
Ja, niemals. Das ist eine ganz tolle Kollegin. Da würde ich natürlich, ich sag, ne, mit hoher Hochachtung sprechen, ja, wir über die Familie Acht, ja auch über die Tochter. Das ist wirklich tolle Kollegen. Ja, aber es steht hier wirklich wenig. Ne? Wenn du auf Meister Digital bei dir klickst, dann steht da mehr Informationen. Und ehrlich gesagt, so viel Information bekomme ich gar nicht. Was ich ganz cool finde, da steht aktueller Status. Ich bin nicht eingeschrieben. Stimmt. Ja. Preis 2750 Euro. Also auch hier geht ihr ganz schnell und eindeutig und klar mit dem Preis nach vorne, was ich gut finde. Und dann steht hier gar nicht so viel. Ne? Die Innovation in der Friseurbranche. Als deutschlandweit erste Friseurschule bitten wir unseren bewährten Meisterlehrgang jetzt online an. Die Vermittlung der Fachtheorie erfolgt über einen E-Learning-Tool. Die Inhalte erarbeiten Sie bequem von zu Hause aus. Die Fachpraxis wird Ihnen in unserer Friseurschule in Lörrach und bei Kooperationspartnern in Ihrer Nähe vermittelt. Punkt, Ende, aus. 3.2. bis 23.11. nächsten Jahres.
Ja, das ist momentan auch alles, was die Menschen wirklich interessiert.
Und na gut, ich als Hamburger würde mich schon interessieren, wie vor Ort. Also muss ich doch vor Ort kommen? Wie oft muss ich denn kommen? Deswegen war das natürlich mal ganz schön, jetzt das von dir mal zu erfahren, hier in diesem Podcast.
Ja, da kommen auch immer wieder Anrufe und dann wird es auch in einem Gespräch. Und das sind auch solche Dinge. Wir werden auch in Zukunft nicht alles über die Webseite, nicht alles digital, sondern du wirst diesen persönlichen Kontakt haben.
Ja. Ja.
Und die Gefahr ist aber dadurch gebannt, dass eben so viel Information auf der Webseite steht, dass du es eben doch nicht bis zu Ende liest.
Das stimmt. Das ist auch das, was Axel Meininger aus hier im Podcast gesagt hat, ne? Dass er trotzdem viel spricht, telefoniert, weil das alles, das ganze Wissen, das ganze Drumherum auf einer Homepage zu erklären, ist einfach too much. Das ist dann zu viel. Ja, da hast du recht. Nein, ich finde das ganz toll. Und ich finde halt auch deine Konsequenz, also du machst das mit so einer hohen Konsequenz, die mich schon erstaunt und mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber du kannst auch gerne hier das verneinen, kann ich in Lörrach im Jahr 2020 auch noch einen klassischen Friseurmeisterkurs besuchen?
Nein.
Geht nicht, ne? Geht nur noch dann digital, entweder oder.
Ja.
Und was ist, wenn ich das jetzt im April 2020 entdecke und sage, oh, das ist ja eine super Idee, aber der hat ja schon begonnen, was dann?
Dann wirst du im Herbst in den nächsten Kurs einsteigen können. Ich habe vorhin schon gesagt, wir fangen bald mit Schritt 1 an und werden irgendwann zu Schritt 2 kommen. Wir planen das Ganze noch weiter, dass du gar nicht mehr so viele Präsenzstunden brauchst. Aber da sind wir noch in der Planung. Ja? Irgendwann werden wir so weit sein, dass du wirklich dieses virtuelle Klassenzimmer nur noch, was weiß ich, alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, einmal im Monat besuchen musst und alles andere wirklich von dir selber zeitgesteuert machen kannst.
Na gut, aber du hast es ja ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt. Ne? Da sind ja auch noch diese Dinge, 400 Unterrichtsstunden oder was du gesagt hast, die man noch gerecht werden muss. Denn ich glaube, dieser Preis, den ich gerade vorgelesen habe, der ist auch BAföG
fördert fähig,
so heißt es, genau.
Förderfähig. Mhm. Weil wir ja nach AZAV auch zertifiziert sind und alles. Und da gibt es aber nochmal Möglichkeiten. Also zum einen, wenn du jetzt sagst, ich habe eine Mitarbeiterin, ich bezahle ja den Kurs sowieso, die braucht dieses BAföG nicht. Ja? Die ist aber so clever, dass sie das alles mit weniger Stunden hinbekommt. Dann hat sie durchaus die Möglichkeiten, auch mit weniger Stunden klarzukommen, aber hat dann keinen Anspruch mehr auf Meister-BAföG. Ja, das muss man einfach ganz klar sehen.
Okay.
Und da ist der nächste Schritt, das Ganze auch wirklich als Fernlehrgang, so wie du das Abitur in Fernlehrgang und alles machen kannst. Das, was wir jetzt anbieten, ist ein mediengestützter Unterricht. Das, was wir in Zukunft noch anbieten wollen, ist der Fernlehrgang, wo du also wirklich diese Zeiten im virtuellen Klassenzimmer, wir müssen das ja auch alles belegen können, weißt du, da hängt ja auch was dahinter. Wir müssen hinterher eine Liste ausdrucken können, wo drauf steht, welcher User war wie lange im virtuellen Klassenzimmer eingeloggt und hat sich da auch regelmäßig einmal mit der Enter-Taste bestätigt, ich bin noch dabei. Mhm. Also das sind alles Dinge, jetzt kannst du dir natürlich schon vorstellen, wir müssen diese Liste auch nachweisen, müssen aber gleichzeitig auch wieder den Datenschutz beachten. Also es gibt da schon so die ein oder andere Bürokratie, die wir gerade so liebevoll wieder kennenlernen und mit der wir gerade mächtig zugange sind.
Ja, aber ich empfinde gerade dieses virtuelle Klassenzimmer an dem Montag, ich empfinde das sogar eher hilfreich als hinderlich, weil ich glaube, die meisten Friseure sind kreative Menschen und das hat ganz viele Vorteile in unserem Beruf, aber es hat auch in unserem Beruf den Nachteil, Kreativität bedeutet, dass man auch schnell verleitet ist, sich von anderen Dingen irgendwie wiederum verführen zu lassen. Und wenn du jetzt hier eine gewisse Verpflichtung hast, dass man sagt, pass mal, auf montags bis 15 Uhr habe ich diesen Unterricht, dann hast du auch so eine Stütze und dann hat das auch was Seriöses und dann hat das auch eine Verpflichtung und dadurch, finde ich, ist das sehr wertsteigernd. Ja. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich das so aufgeben würde. Ich kann total verstehen, dass ihr im ersten Schritt sagt, so machen wir es jetzt erstmal. Und na klar, wie das in 2-3 Jahren aussieht, dann habt ihr die ganzen Erfahrungen, dann kann man natürlich auf die Bedürfnisse noch weiter eingehen. Ich glaube, hier das Beste aus beiden Welten, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne Überschrift, das Beste aus beiden Welten hier zu berücksichtigen, ich glaube, das ist wichtig.
Ja.
Und man hat sich, oder es gibt auch schon die ersten Teilnehmer, weil ich sehe ja auf der Seite Meister Digital, die ich natürlich auch in den Shownotes verlinken werde, da kann man ja seinen Namen und seine E-Mail hinterlassen, wenn man möchte, und bekommt dann noch mehr Informationsmaterial zugeschickt. Und gibt es schon die ersten, die sich fest angemeldet haben?
Feste Anmeldungen gibt es noch nicht, was aber an uns liegt. Ja, die hängen in der Warteschleife und warten nur, bis sie sich einloggen können. Ja, die haben wir bereits. Keine Frage.
Wow, ist doch super, oder? Für so eine neue Idee?
Das ist so. Das ist definitiv so.
Und du hast eigentlich auch keine Begrenzung, fällt mir jetzt doch in dieser Sekunde ein.
Nein, wir haben eine Begrenzung uns selber auferlegt.
Ach.
Weil wir natürlich sagen, weißt du, irgendwo ist dann auch mal fertig. Technisch können wir natürlich sagen, wir machen das Ding mit 100 Teilnehmern. Zum einen wäre die Zahl am Anfang aber utopisch. Zum anderen, wenn sich jeder noch melden können soll während dem virtuellen Klassenzimmer oder im virtuellen Klassenzimmer, bei 100 Leuten kommst du doch nicht mehr zu Wort. Von dem her, ich möchte trotzdem, wenn dieser zweite Präsenzunterricht ist, also Kick-Off-Veranstaltung und dann der erste 3-Tages-Block, dann will ich eigentlich trotzdem die Leute erkennen, die da zu mir kommen, obwohl wir uns bisher nur im virtuellen Klassenzimmer kennengelernt haben.
Und was heißt das so für mich? Magst du deine Zahlen nennen? Ich habe da jetzt keine Größe. Reden wir jetzt hier von 10 oder von 20? Oder?
Ja, wir reden von 20. Mhm. Ja. 20 ist mein Mittelwert, 15 ist mein Break-Even, wo ich sage, komm, das müssen wir schon zusammenkriegen und das werden wir zusammenkriegen. Und bei 25 habe ich mir aber meine persönliche Grenze gesetzt, definitiv. Mhm. Nummer 26 muss warten, bis der nächste Kurs losgeht.
Also dann hoffe ich, dass diese Zahl schnell erreicht ist, sodass ihr dann ganz schnell auch den zweiten Kurs vielleicht starten könnt. Das wäre doch super.
Das werden wir machen. Wie gesagt, im Herbst wird der nächste Kurs anfangen, dann funktioniert das Ganze. Dann passt es.
Und gehst du davor nochmal in Urlaub, Oliver? Vor dem 3. Februar nochmal die Frische Nein. holen?
Nein.
Nein.
Nein. Nein. Ich habe jetzt eine Urlaubssperre mir selber verhängt. Ich werde dann nicht mehr in Urlaub gehen. Wobei ich ohnehin, Lars, ich weiß nicht, wie oft ich im Urlaub war in den letzten 20 Jahren, aber nicht oft. Entweder du schaffst es, dein Leben irgendwann so zu gestalten, dass das einfach rund läuft. Weißt du, ich will nicht diese Work-Life-Balance, ich will nicht, dass Work das Negative ist und Life das Positive. Mir wäre es so ganz recht, wenn das alles miteinander funktioniert. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber das scheinst du doch ganz gut hinbekommen zu haben.
Ja, ich gebe mir größte Mühe, meistens.
Und trotz alledem wirst du höchstwahrscheinlich vom 2. auf den 3. Februar etwas unruhiger schlafen, oder? Mit viel Vorfreude und sicher auch einer gewissen Nervosität.
Ja, garantiert. Aber ja. Ja, eben unruhig, aber mit Vorfreude. Ja.
Also ich finde es toll, dass du mit deinem Engagement, mit deiner Friseurschule so viel Innovation unserer Branche gibst, Oliver. Dafür möchte ich mich mal recht herzlich bedanken.
Gerne.
Und möchte mich auch für deine Zeit bedanken hier für unser Gespräch und wünsche dir und dem Meister Digital natürlich nur das Beste und ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Vielen Dank, Oliver.
Gerne. Bis bald.
Lass mich am Ende dieses Podcastes, wie immer bei jeder Podcast-Folge, sozusagen zum Podcast-Dessert noch über die Welt des Fußballs sprechen. Schmeckt nicht jedem, aber hat auch keine Kalorien. Kann man sich dennoch anhören, nicht? Und ich meine, hallo, was war das bitte gestern für ein Champions-League-Spiel? Der FC Bayern musste ran zu den Tottenham Hotspur und was war das bitte für ein Kick? Ja, 7-2 Sieg der Bayern gegenüber den Londonern. Alleine 4 Tore von Serge Gnabry in der zweiten Halbzeit. 4 Tore. Ja, der hat beim ersten Tor noch so schön gejubelt, weil das sein allererstes Tor seiner Fußballkarriere war in der Champions League. Und ein paar Minuten später schießt er nochmal 3 weitere. Also wirklich, das war unglaublich. Das war so ein bisschen Champions League-Geschichte, die wir da gestern sehen konnten. Und ich habe mich echt für die Bayern gefreut, weil das war schon super beeindruckend, wie sie die zweite Halbzeit gespielt haben. Obwohl ich, und das gebe ich gerne zu, nicht unbedingt ein Bayern München Sympathisant bin. Also ich habe das Gefühl, Fußball Deutschland wird so ein bisschen aufgeteilt in entweder du bist Bayern München Fan oder du hasst Bayern München. Ich habe mich in beiden Gruppen noch nie wohl gefühlt. Ich war definitiv noch nie ein Bayern München Fan, aber ich liebe halt tollen Fußball. Und egal welche Mannschaft und egal welches Trikot, egal ob es eine Traditionsmannschaft ist oder ein Pillenclub. Also wenn jemand richtig tollen Fußball spielt, dann kann er mich auch schnell begeistern. Und der FC Bayern, gerade in der jüngsten Zeit unter Pep Guardiola oder unter Jupp Heynckes, hat mich nicht in jedem Spiel, aber hat mich in vielen Spielen schon begeistert. Das fand ich schon toll. Ich habe die schon gerne kicken sehen. Aber tendenziös bin ich natürlich aktuell etwas gegen Bayern. Nicht in europäischen Wettbewerben, da finde ich es natürlich immer toll, wenn alle deutschen Mannschaften möglichst weit kommen. Aber in der Bundesliga, jetzt mal ganz ehrlich, wie oft sind die schon deutscher Meister geworden? 7 oder 8 Mal hintereinander? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das geht gar nicht. Das ist sowas von langweilig. Und das mögen jetzt, ich weiß es ganz genau durch viele persönliche Gespräche, das mag jetzt kein Bayern München Fan hören, aber diese Meisterfeiern auf dem Rathausbalkon in München sind an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Sowohl die Spieler als auch die Fans da unten auf dem Marktplatz, das sieht aus als wie so eine Pflichtveranstaltung. Das ist doch keine echte Freude mehr. Das ist doch kein... Fußball ist Emotion und da ist so wenig Emotion. Das wirkt alles so aufgesetzt und halb betrunken. Es ist wirklich peinlich. Also deswegen freue ich mich, das gebe ich offen und ehrlich zu, ich freue mich über jedes Spiel, dass der FC Bayern München in der Bundesliga nicht gewinnt. Besonders, das hat das Ganze aber noch bei mir noch mehr entfacht, ich weiß gar nicht, ob das in diesem oder im letzten Kalenderjahr war, es war definitiv in der letzten Saison, als diese peinliche, höchst peinliche Pressekonferenz veranstaltet wurde von Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge und Hasan Salihamidzic, wobei Hasan natürlich auch ein HSVer ist, ne? Deswegen sind da immer natürlich bei mir ein paar Sympathiepunkte, aber das war sowas von peinlich. Und dass gerade der FC Bayern, der immer auf Rosen gebettet wird, auch noch sich hier beklagt und die Menschenrechte sind unantastbar und was das alles war. Seitdem, ich gebe das offen zu, freue ich mich jedes Mal, wenn die Bayern verlieren und die Kamera auf Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zeigt, wie die beiden da grimmig wie bei dieser Muppet-Show irgendwie auf ihren Plätzen sitzen. Das finde ich zu schön. Auf der anderen Seite wiederum, wenn die Bayern verlieren, ärgere ich mich dann ein bisschen für Niko Kovac, weil das ist natürlich auch ein HSV. Ne? Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass eigentlich in so gut wie jedem qualitativ guten Fußballspiel ist irgendwo immer ein HSVer. Ne? Also Bayern München ist davon ja durchtränkt geradezu. Ne? Mit Niko Kovac als Trainer, mit Hasan Salihamidzic als, ich weiß gar nicht, was ist der eigentlich, Frühstücksdirektor, Sportdirektor, keine Ahnung. Und natürlich Jerome Boateng als Innenverteidiger, na, großartig. Ja? Und gestern gegen Tottenham, da spielte auf der anderen Seite ja einer meiner absoluten Lieblings-HSV-Spieler mit Heung-Min Song. Ja, Heung-Min Song hat seine Fußballkarriere wie die meisten Weltstars natürlich auch beim HSV begonnen. Und ich weiß noch ganz... Und ich weiß noch ganz genau, wie mein Sohn und ich bei so einer Sommertrainingsvorbereitung uns ein Trainingsspiel des HSV angeguckt haben. Und da war dieser neue Südkoreaner, Heung-Min Song. Und wirklich, kein Witz, da haben wir beide gesagt, boah, was ist das denn für ein Talent? Das ist ja großartig. Dass der später mal vielleicht einer der besten Kicker der Welt werden würde, das haben wir zugegeben nicht gewusst. Wobei wir uns das natürlich hätten denken können, weil er hat ja ein HSV-Trikot angehabt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich natürlich gestern für Heung-Min Song total gefreut, als er da diesen satten Schuss ins Tor geschossen hat und Tottenham 1-0 in Führung ging. Das fand ich super. Aber ich kann auch extrem gut mit diesem Spiel umgehen und was die Bayern in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Das war wirklich, wirklich ganz großes Kino und das freut mich dann auch echt als Fußballfan. Ne? Heute Abend geht ja die Champions League weiter, zweiter Spieltag, ne? Und sind auch ein paar ganz gute Spiele dabei. Ne? Dortmund muss bei Slavia Prag ran, Leipzig empfängt Olympique Lyon und ich werde meinen Blick verstärkt nach Liverpool werfen, weil ich bin ja ein echter Kloppo-Fan schon immer gewesen. Und ich finde jetzt mit Liverpool, der spielt schon seit Jahren einen so gigantisch tollen, schnellen, offensiven, intelligenten Fußball und trotzdem einen emotionalen Fußball. Das ist für mich ist es perfekt. Ja, und habe mich auch so gefreut, dass der die Champions League letztes Jahr gewonnen hat. So, und die Jungs von Kloppo, die empfangen die Bullen aus Salzburg und die sind ja erstmalig in der Champions League, aber die haben das ja immer wieder versucht und sind jetzt endlich drin und haben auch richtig Bock auf die Champions League. Und von den letzten 10 Spielen hat Salzburg 8 gewonnen. Also nur einmal verloren, nur einmal unentschieden, 8 Siege. Das wird heute Abend, glaube ich, auch ein richtig gutes Spiel. Und ich freue mich einfach um einen tollen Champions-League-Abend heute Abend. Dann geht's in den Feiertag. Und dann, ja, wenn man nicht in der Dienstleistung ist, freut man sich höchstwahrscheinlich über Brückentage. Die haben wir Friseure nicht. Aber dann ist das Wochenende ja auch nicht mehr weit. Und meistens sind die Kunden, die an Brückentagen zu einem kommen, meistens auch ziemlich entspannt und sind meistens eine gute Atmosphäre. Und insofern freue ich mich auf die nächsten Tage, die da kommen. Vielen Dank, dass ihr mir auch dieses Mal wieder eure Zeit geschenkt habt. Ich hoffe, der Podcast konnte euch auch dieses Mal inspirieren, unterhalten und wir sind jetzt alle gemeinsam wieder ein kleines bisschen schlauer geworden als vorher. Alle Informationen zum Podcast und alle wichtigen Links findet ihr wie immer hier in den Shownotes oder auf unserer Nun mal deutlich Facebook-Seite. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss aus Hamburg.